Liebe Brüder und Schwestern, die biblischen Texte dieser Eucharistiefeier am Hochfest der heiligen Apostel Peter und Paul stellen in ihrem großen Reichtum ein Thema in den Mittelpunkt, das man so zusammenfassen könnte. Gott ist seinen treuen Dienern nahe und befreit sie von allem Bösen. Und er befreit die Kirche von den negativen Kräften. Das ist das Thema der Freiheit der Kirche, das einen geschichtlichen Aspekt enthält und einen mehr geistlichen. Diese Thematik durchzieht die ganze heutige Liturgie des Wortes. Die erste und die zweite Lesung sprechen vom heiligen Petrus bzw. vom heiligen Paulus, indem sie eben jene befreiende Handlung Gottes in der jeweiligen Gegenüberstellung unterstreichen. Besonders der Text aus der Apostelgeschichte beschreibt mit einer Fülle von Details das Eingreifen des Engels des Herrn, der Petrus aus den Ketten löst und ihn aus dem Kerker in Jerusalem führt, wo ihn unter strenger Bewachung der König Herodes einsperren lassen hatte. Paulus hingegen schreibt Timotheus, als er das Ende des irdischen Lebens nahe fühlt. Er zieht Bilanz, aus der hervorgeht, dass der Herr ihm immer nahe gewesen ist, dass er ihn aus vielen Gefahren befreit hat und ihn immer noch befreien wird, indem er ihn in sein Reich einführt. Das Thema wird auch vom Antwortpsalm noch einmal stärker gemacht und findet eine besondere Wendung in der Perikope des Evangeliums vom Bekenntnis des Petrus, an der Stelle, wo Christus verspricht, dass die Kräfte der Unterwelt seine Kirche nicht überwinden werden. Wenn wir genau hinschauen, erkennen wir bezüglich dieses Themas ein gewisses Voranschreiten. In der ersten Lesung wird eine spezifische Episode erzählt, die das Eingreifen Gottes zeigt, um Petrus aus dem Gefängnis zu befreien. In der zweiten erklärt sich Paulus auf der Basis seiner außergewöhnlichen apostolischen Erfahrung überzeugt, dass der Herr, der ihn schon aus dem Rachen des Löwen befreit hat, ihn von allem Bösen befreien wird, indem er ihm die Tore des Himmels öffnet. Im Evangelium nun wird nicht mehr von den einzelnen Aposteln gesprochen, sondern von der Kirche in ihrer Gesamtheit und von ihrer Sicherheit gegenüber den Kräften des Bösen. Dies verstanden im weiten und tiefgründigen Sinn. Auf diese Weise sehen wir, dass die Verheißung Jesu, die Kräfte der Unterwelt werden sie die Kirche nicht überwinden, zwar die historischen Erfahrungen der Verfolgung erlitten von Petrus und Paulus umfasst, aber auch noch weiter reicht, indem sie Schutz insbesondere gegenüber den Bedrohungen in der geistigen Ordnung verheißt. Gemäß dessen, was Paulus in seinem Brief an die Epheser schreibt. Denn wir haben nicht gegen Menschen aus Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern gegen die Fürsten und Gewalten, gegen die Beherrscher dieser finsteren Welt, gegen die bösen Geister des himmlischen Bereichs. Und tatsächlich, wenn wir an die zwei Jahrtausende der Kirchengeschichte denken, können wir beobachten, dass, wie es der Herr Jesus vorangekündigt hatte, für die Christen die Prüfungen niemals ausblieben, die in einigen Zeiten und Orten den Charakter von wirklichen und echten Verfolgung angenommen haben. Diese, trotz allen Leidens, das sie verursachen, stellen aber nicht die schwerste Gefahr für die Kirche dar. Den größeren Schaden erleidet sie nämlich von dem, was den Glauben und das christliche Leben ihrer Mitglieder und Gemeinschaften beschmutzt, indem es die Integrität des mystischen Leibes angreift, die Fähigkeit zur Prophetie und Zeugnis schwächt und die Schönheit ihres Angesichts trübt. Diese Realität wird schon von den paulinischen Briefen bezeugt. Der erste Brief an die Korinther zum Beispiel antwortet eben auf einige Probleme der Spaltung, der mangelnden Kohärenz und der Untreue zum Evangelium, die die Kirche ernsthaft bedrohen. Aber auch der zweite Brief an Timotheus, aus dem wir einen Abschnitt gehört haben, spricht von den Gefahren der letzten Zeiten und identifiziert sie mit negativen Haltungen, die der Welt zugehören und die die christliche Gemeinde anstecken können. Egoismus, Eitelkeit, Stolz, Geldgier und so weiter. Die Schlussfolgerung des Apostels ist versichernd. Die Menschen, schreibt er, die schlecht handeln, werden wenig Erfolg haben, denn ihr Unverstand wird allen offenkundig werden. Es gibt also eine Freiheitsgarantie von Gott für seine Kirche. Freiheit, sei es von den materiellen Schlingen, die versuchen, die Mission zu verhindern oder einzuengen, sei es von den geistlichen und moralischen Übeln, die die Authentizität und die Glaubwürdigkeit angreifen. Das Thema der Freiheit der Kirche, die von Petrus garantiert wurde, hat auch einen speziellen Bezug zum Ritus der Übergabe des Palliums, den wir heute an 38 Metropolitanerzbischöfen erneuern werden, den ich meinen allerherzlichsten Gruß entbiete. Und diesen Gruß auf alle mit Zuneigung ausdehne, die sie auf diesem Pilgerweg begleiten wollten. Die Gemeinschaft mit Petrus und seinen Nachfolgern ist in der Tat eine Garantie der Freiheit für die Hirten der Kirche und für die Gemeinschaften selbst, die ihnen anvertraut sind. Dies ist auf beiden Ebenen so, die in den vorangegangenen Reflexionen betont wurden. Auf der geschichtlichen Ebene sichert die Einheit mit dem Apostolischen Stuhl den Teilkirchen und den Bischofskonferenzen die Freiheit gegenüber den lokalen Machthabern, den nationalen und übernationalen, die in bestimmten Fällen die Mission der Kirche behindern könnten. Darüber hinaus, und eigentlich noch viel wesentlicher, der Petrusdienst ist eine Garantie der Freiheit im Sinne einer vollständigen Anhaftung an die Wahrheit, an die authentische Tradition, sodass das Gottesvolk vor Irrtümern im Glauben und der Moral bewahrt bleibe. Die Tatsache also, dass jedes Jahr die neuen Metropoliten nach Rom kommen, um das Pallium aus der Hand des Papstes zu empfangen, kann in seinem eigentlichen Sinne als Geste der Gemeinschaft verstanden werden. Und das Thema der Freiheit der Kirche bietet hierfür einen ganz besonders wichtigen Schlüssel des Verständnisses. Das scheint offensichtlich im Fall einer Kirche, die von Verfolgungen gezeichnet ist, oder politischer Einmischung oder anderen schweren Prüfungen ausgesetzt ist. Aber es ist nicht weniger relevant im Fall einer Gemeinschaft, die unter dem Einfluss von irreführenden Lehren leidet oder von ideologischen Tendenzen oder von Praktiken, die dem Evangelium widersprechen. Das Pallium wird also in diesem Sinne Unterpfand der Freiheit, analog zum Joch Christi Jesu, das er jeden auf die eigenen Schultern zu nehmen einlädt. Wie das Gebot Christi, obwohl anspruchsvoll, doch süß und leicht ist und anstatt schwer zu sein, dem, der es trägt, es diesen erleichtert, so hält auch das Band mit dem apostolischen Stuhl, obwohl anstrengend, den Hirten und den Teil der Kirche, der seiner Sorgfalt anvertraut ist, indem es sie freier und stärker macht. Einen letzten Hinweis möchte ich dem Wort Gottes entnehmen, insbesondere aus der Verheißung Christi, dass die Mächte der Unterwelt seine Kirche nicht überwinden werden. Diese Worte können auch einen bedeutsamen ökumenischen Wert haben. Von daher, dass einer der typischen Effekte der Handlung des Bösen genau eben diese Spaltung innerhalb der kirchlichen Gemeinschaft ist. Die Spaltung sind nämlich Symptome der Kraft der Sünde, die auch nach der Erlösung fortfährt, in den Gliedern der Kirche zu wirken. Aber das Wort Christi ist klar, non prevalebunt. Sie werden nicht überwinden. Die Einheit der Kirche ist in der Einheit mit Christus verwurzelt. Und die volle Einheit der Christen, die immer wieder zu suchen und zu erneuern ist von Generation zu Generation, ist doch von seinem Gebet und seiner Verheißung gehalten. Im Kampf gegen den Geist des Bösen hat Gott uns in Jesus den Anwalt der Verteidigung geschenkt. Und nach seinem Paschiafest einen anderen Parakleten, den Heiligen Geist, der für immer bei uns bleibt und der die Kirche zur Fülle der Wahrheit führt, der auch die Fülle der Liebe und der Einheit selbst ist. Mit diesen Gefühlen der vertrauensvollen Hoffnung bin ich froh, die Delegation des Patriarchates von Konstantinopel grüßen zu können, die gemäß der schönen Sitte der gegenseitigen Besuche an der Feier der heiligen Patrone Roms teilnimmt. Zusammen danken wir Gott für die Fortschritte in den ökumenischen Beziehungen zwischen Katholiken und Orthodoxen und erneuern unser Engagement, der Gnade Gottes großmütig zu entsprechen, welche uns zur vollen Einheit führt.
Cari amici, saluto cordialmente ciascuno di voi.
Liebe Freunde, ich grüße jeden von euch von Herzen. Die Herren Kardinäle, die Brüder im Bischofsamt, die Herren Botschafter und die zivilen Autoritäten, insbesondere den Bürgermeister Roms, die Priester, die Ordensleute und die Laien. Ich danke euch für eure Anwesenheit. Die heiligen Apostel Petrus und Paulus mögen für euch erlangen, dass ihr die heilige Kirche immer mehr liebt, den mystischen Leib Christi des Herrn und die Botin der Einheit und des Friedens für alle Menschen. Sie mögen für euch erlangen, ebenso, dass ihr mit Freude für ihre Heiligkeit und Mission das Anstrengung des Leid aufopfert, die ihr für die Treue zum Evangelium erduldet. Die Jungfrau Maria, Königin der Apostel und Mutter der Kirche, wache immer über euch, insbesondere über den Dienst der metropolitanen Erzbischöfe. Mit ihrem himmlischen Schutz mögt ihr immer in jener Freiheit leben und wirken, die Christus uns errungen hat.